Jetzt kamen ganz neue Statistiken raus, dass eigentlich eine berufliche Qualifikation besser vor Arbeitslosigkeit schützt als ein Studienabschluss.
Am Anfang beschrieben, was du mal gesagt hast. Also, und ist das nicht eher eine Dystopie als eine Utopie? So, dass kein Mensch mehr seine Toilette reparieren?
Weil wir für viele Dinge da draußen viel zu wenig bezahlen. Und das ist letztlich auch für Pflege so, auch wenn das immer noch viel ist. Aber insgesamt.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo. Ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Grundschulalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo. Ich bin zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Pädagogik. Ich bin seit 11 Jahren selbstständig und davon seit 8 bei Verwendo. Hallo Anja.
Hallo Helene.
Liebe Anja, ich habe uns heute einen ganz spannenden Gast mitgebracht, und zwar Professor Dr. Vera Braun. Sie ist Professorin für Erziehungswissenschaft und insbesondere Wirtschaftspädagogik hier an der Uni Hamburg. Und sie beschäftigt sich mit dem Thema oder mit verschiedenen Themen, unter anderem damit, wie die Meritokratie, darüber wird sie uns gleich mehr erzählen, welche Auswirkungen das auf unsere Gesellschaft hat.
Hallo Vera.
Hallo. Hallo Anja und hallo Helene.
Wie schön, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Wir freuen uns sehr. Ja, mich interessieren deine Themen schon seit langem. Im Prinzip, mir fehlten da nur die Worte für. Und als ich über dein Paper gestoßen bin oder über dein Paper gestolpert bin, sind mir da so ganz viele Fragezeichen, wurden dann zu Punkten oder Ausrufezeichen. Und ich dachte, das ist bestimmt auch für viele unserer HörerInnen interessant. Von daher würde ich gleich starten.
Ja, leg los.
Du beschäftigst dich in deiner Forschung mit beruflicher Bildung und auch der Frage, warum sie im Vergleich zu akademischer Bildung weniger geschätzt wird. So wie schon gesagt, da beschäftige ich mich schon seit längerem mit. Und in deinem Paper, das da heißt Transformation der Leistungen in Schule und Bildungsmedien, hast du geschrieben, dass diese Unterschiede in der Wertschätzung in der meritokratischen Logik begründet liegen. Magst du kurz erläutern, was das ist, beziehungsweise die Meritokratie?
Ja, also vielleicht ganz kurz. Darf ich einen Professorentitel führen, aber ich bin Juniorprofessorin. Also nur, damit es irgendwie korrekt ist. Weil es gibt da eben einen Unterschied. Und das Paper, das ist erschienen in einem Sammelband, in dem ging es um Leistung in der Schule. Und ich habe da eben über den Bereich der beruflichen Bildung geschrieben, weil ich mich in meiner Dissertation mit dem Thema beschäftigt hatte. Ich habe da den Meritokratiebegriff verwendet und nicht nur den Begriff Leistungsprinzip. Es hängt aber eng miteinander zusammen. Also der Begriff Meritokratie, der ist eigentlich eine Erfindung von Michael Young. Der hat 1959 ein Buch darüber geschrieben. Das ist eigentlich keine Forschung gewesen, wurde aber von der Forschung aufgenommen. Es war eigentlich eine Vorstellung, wie sich die Gesellschaft in England weiterentwickeln würde, wenn sie weiterhin so sehr auf das Leistungsprinzip setzt, wie es zu der damaligen Zeit der Fall war. Also er hat dieses Buch 1959 geschrieben.
Also schon eine Dystopie?
Genau.
Oder Utopie?
Also, er hat sich einfach vorgestellt, wie geht's weiter? Damals hat man Intelligenztests eingeführt und nach diesen Testergebnissen die Schüler einsortiert, welche Schulen die machen durften. Das ist einfach so der Hintergrund. Und wenn man das Wort näher betrachtet, den Begriff, dann kann man auch schon sich relativ viel erschließen. Also in Meritokratie ist ja Merit drin. Also ein Merit ist etwas, was ich mir verdiene. Das ist eine Belohnung, die ich erhalte für eine Leistung. Und der Wortteil Kratie kennen wir aus Demokratie oder Autokratie. Das hat immer mit einer Herrschaftsform zu tun. Und Meritokratie bedeutet dann, dass diejenigen herrschen sollen, die sehr leistungsfähig sind und die sich mit ihrer Leistung verdient haben, viel Verantwortung zu haben. Und das ist so der Grundgedanke von Meritokratie, dass man nach dem Leistungsprinzip vorgeht und dass diejenigen die besten Posten in der Gesellschaft bekommen, die sich durch ihre Leistungen verdient haben. Und damit versucht man eben Prinzipien auszuschalten, die es sonst noch gibt. Zum Beispiel, dass Religion einen Einfluss hat oder die soziale Herkunft oder andere Faktoren, Merkmale, die man sich da ausdenken kann, die eine Rolle spielen könnten. Oder dass eben Posten vergeben werden auf Grundlage dessen, dass ich gute Beziehungen habe und mir jemanden Posten verschafft oder auch Korruption. Und da soll das Leistungsprinzip vorbauen. Und das ist so das, was hinter Meritokratie steckt. Also letzten Endes gibt's da auch ideengeschichtlich verschiedene Strömungen, die dazu geführt haben. Es hat auch sehr stark im öffentlichen Dienst begonnen, weil da eben viel war, dass Beziehungen wichtig waren, dass Beförderungen aufgrund von Alter passiert sind, aber nicht unbedingt aufgrund von Leistung. Und man dann eben gesagt hat, man möchte eigentlich, weil es doch für die Gesellschaft am besten ist, dass diejenigen, die es am besten können, auch die meiste Verantwortung haben.
Spannend. Ja, und in dem Zusammenhang muss man dann jetzt ja schauen, was ist denn jetzt, wie definiert man denn jetzt Leistung? Und da kommt dann jetzt quasi wahrscheinlich die bildungsbasierte Meritokratie ins Spiel.
Ja, die Frage ist ja immer, wie messe ich Leistung? Also wenn ich ein Leistungsprinzip habe, dann ist die Frage, was ist Leistung und wie messe ich die? Und ja, in der Regel wird es über Bildung umgesetzt. Also ich habe jetzt noch nie in der Literatur irgendeine andere Art von Meritokratie gefunden als die bildungsbasierte, aber das ist einfach eine Präzisierung, eine begriffliche. Und da gibt es auch wie eine Art Theorie oder ein Modell dazu, welches die bildungsbasierte Meritokratie beschreibt. Und im Endeffekt ist es einfach, dass man Bildungsniveau, Bildungszertifikate mit Berufspositionen verknüpft und sagt, man muss im Bildungssystem seine Leistungsfähigkeit nachweisen und auf der Grundlage werden dann die Posten vergeben. Und die sind natürlich auch dann mit einem entsprechenden Einkommen verbunden, mit einem entsprechenden sozialen Status, mit einer entsprechenden Anerkennung in der Gesellschaft. Es wird da gerne so ein Dreieck aufgemalt. Da ist unten links die soziale Herkunft, oben das Bildungsniveau und unten rechts die Schichtzugehörigkeit. Und dann wird eben gesagt, dass es wünschenswert wäre, dass die soziale Herkunft sich nicht auf die Schichtzugehörigkeit, die jemand erreicht oder erreichen kann, auswirken darf. Und das soll geregelt werden über das Bildungsniveau. Und dafür muss der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungsniveau abnehmen. Also dass eben nicht die soziale Herkunft bestimmt, wie weit ich es im Bildungssystem schaffe, wie hoch ich da klettern kann. Und dann aber alleine meine Leistung, also mein Bildungsniveau, darüber entscheidet, welche Chancen ich habe, also welche Schichtzugehörigkeit. Das ist so das, was theoretisch dem zugrunde liegt. Also man spricht auch in dem Zusammenhang gerne von der meritokratischen Triade. Das ist eigentlich auch wie ein Dreieck. Also Triade ist immer eine Einheit von drei aufeinander bezogenen Elementen. Und die Elemente sind dann aber Bildung, Einkommen und berufliche Position. Also falls jemand mal von der meritokratischen Triade hört, die gibt es auch und die wird eigentlich auch so mit diesen drei Punkten gedacht. Aber da sind die drei Punkte Bildung, Einkommen und berufliche Position. Sollen wir gleich noch darauf eingehen, wie sich die Theorie und die Realität unterscheiden?
Ja, gerne. Auf jeden Fall. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich den Bogen spanne oder später.
Ja, super gerne.
Nee, ja, gerne. Weil also das mein erster Gedanke war, dass das schön ist in der Theorie, dass das sehr durchlässig ist. Und selbst wahrscheinlich in den Anfängen der Praxis könnte man das noch so benennen, dass Bildung zumindest hier in Deutschland nicht teuer ist. Also wir haben auch bezahlende Unis, aber wir haben im Prinzip ein Bildungssystem, was jetzt nicht unbedingt auf ein Privatschulsystem ausgelegt ist. Aber da sind es ja noch viele soziale Faktoren, die Peer Group, also wo bewege ich mich eigentlich, was dann mit Schul- oder Bildungsdurchlässigkeit was zu tun hat und auch eben ja die Erwartungen der Gesellschaft oder der Familie oder der Peer Group einfach.
Ja, also das nennt man dann Herkunftseffekte im Endeffekt, die sich dann auswirken. Es ist ja auch so, dass wenn zwei Grundschüler die gleichen Noten haben, kann es sein, wenn jemand aus dem Akademikerhaushalt kommt, dass er dann eher aufs Gymnasium geht und aus einem Nicht-Akademikerhaushalt eher auf eine andere Schule. Was ich vorab auch noch dazu sagen muss, also ich habe meine Untersuchung nicht auf Deutschland basiert, sondern ich habe das eigentlich allgemein gemacht. Also ich habe mir Länder, die als meritokratisch bekannt sind, aus zwei Kulturkreisen ausgesucht, und zwar Japan und Frankreich. Und habe dann geschaut, was ist darüber bekannt, über die Bildungssysteme da, über die Rekrutierungspraxis in der Wirtschaft, was weiß man darüber. Und habe dann das gesammelt und versucht, eine Wertlogik zu machen, um herauszufinden, wie eben die Wertigkeit von Schultypen oder von Schularten sich verändert in einer Gesellschaft, die sehr leistungsorientiert ist. Und habe dann einen sogenannten Idealtypus konstruiert. Das heißt, ich habe von dem, was ich empirisch, also in der Realität vorgefunden habe, habe ich abstrahiert und versucht, es auf einer Ebene zu beschreiben, die andere Einflüsse ausblendet, um eben dieses Phänomen Meritokratie beschreiben zu können. Und das habe ich deswegen auf der Ebene gemacht, weil es total schwer ist zu sagen, was ist meritokratisch. Und da sind wir nämlich genau an dem Punkt, dass das, was die Theorie postuliert und was wir in der Empirie, also in der Realität sehen, sich sehr krass unterscheidet. Und dann ist es nämlich schwierig zu wissen, was ist Meritokratie? Ist ein Land meritokratisch, wenn die soziale Herkunft keinen Einfluss auf die Schichtzugehörigkeit hat? Oder ist es meritokratisch, wenn eine Gesellschaft sehr leistungsorientiert ist, aber das passiert, was in Meritokratien normalerweise passiert, dass nämlich soziale Herkunft eine sehr große Rolle spielt? Und das ist das Paradoxon von Meritokratie, dass es eigentlich in der Realität genau das bewirkt, was es eigentlich verhindern soll. Nämlich, dass soziale Ungleichheit reproduziert wird. Und das ist auch tatsächlich empirisch bestätigt. Da gibt es viele Studien, hauptsächlich aus der Soziologie drüber. Und da spielen eben genau die Dinge, die du genannt hast, Helene, eine große Rolle. Und das Hauptproblem, das ich da drin sehe, ist einfach, dass es eigentlich logische Fehler gibt in der Theorie. Also die kann gar nicht funktionieren. Also ein Punkt ist zum Beispiel, dass ich eigentlich gleiche Ausgangsbedingungen für alle schaffen muss, weil sonst haben nicht alle die gleiche Chance für ihre Leistung, die zu erbringen. Es wird aber nicht möglich sein, gleiche Bedingungen zu schaffen. Und natürlich kann ich versuchen, auszugleichen und zumindest eine Art Chancengerechtigkeit herzustellen. Aber der Gedanke von Meritokratie ist ja, dass ich diejenigen mehr fördere, die leistungsfähiger sind, dass die höher klettern können, weil die irgendwie begabter sind, dass die auch die Chance haben, ihre Talente oder ihr Potenzial auszuschöpfen und sich sehr weit zu entwickeln. Deswegen haben die ja auch dann mehr und länger Bildung, wenn sie zum Beispiel studieren gehen. Und damit schaffe ich aber Ungleichheit. Und dann ist ja logisch, dass die nächste Generation wieder ungleiche Bedingungen hat. Weil ich habe ja gerade durch die Meritokratie diese Ungleichheit geschaffen. Und natürlich habe ich dann genau das gleiche Problem in der nächsten Generation wieder. Deswegen ist es eigentlich widersprüchlich. Und hinzu kommt ja auch noch, dass die obere Schicht natürlich auch immer ein Interesse hat, dass ihre Kinder die Schichtzugehörigkeit bewahren und die natürlich versuchen, die Vorteile umzusetzen und weiterzugeben, die sie haben. Und ja, also da gibt's ganz viele Probleme. Das waren jetzt nur zwei, die ich genannt habe. Man redet eigentlich davon, dass Meritokratie eher soziale Ungleichheit legitimiert, als sie abzuschaffen.
Ja, das wäre auch mein Gedanke, weil neben dem, was du jetzt schon beschrieben hast, dass die Leistungsträger gefördert werden, ist ja die Frage, wer ist denn eigentlich wann Leistungsträger? Also wann wird denn gemessen? So, wir messen nach der 4. Klasse, wo es ja auch enorme Kritik gibt, dass wir zu dem Zeitpunkt Kinder in Schubladen stecken. So, das Gleiche in der Pubertät, wenn sie dann entscheiden müssen, was möchte ich jetzt eigentlich lernen? So, was möchte ich jetzt machen? Also in der Zeit, wo eigentlich die Pubertät noch total zuschlägt, sagen wir ihnen, okay, jetzt musst du dich dafür entscheiden, was du den Rest deines Lebens gerne machen möchtest. Plus, dass sich das ja auch im Laufe der Zeit verändert. Also ich habe in meiner Schullaufbahn immer wieder Kinder gehabt, die sehr gut waren in der Grundschule und dann in der weiterführenden oder in den weiterführenden Klassen schlechter wurden, weil einfach, keine Ahnung, vielleicht auch familiäre Dinge genau passiert sind.
Oh, auch umgekehrt. Ich habe ganz oft Jungs kennengelernt, die erst mit 15 angefangen haben zu verstehen, warum sie das überhaupt alles tun. Davor wäre ihnen das egal und dann starten sie in der Schule richtig durch. Ne? Das ist ja noch ein Zeitpunkt, wo es noch geht. Wenn es danach kommt, ist es blöd.
Ich habe auch, also das mein Passendstes Beispiel ist immer mein Cousin, der auf einer Sonderschule war, weil der immer eine Lese-Rechtschreibschwäche hatte. Also da war der einfach nie gut. Dann hat er angefangen, auf dem Bau zu arbeiten, hat dann da die Ausbildung gemacht, hat seinen Meister gemacht, ist mittlerweile Polier auf der Baustelle und hat Personalverantwortung. Also das ist dann ein Leistungsträger, den man in der Grundschule quasi schon abgeschrieben hat.
Ja, da kommt auch eben das Problem zum Tragen. Wie definiere ich denn Leistung? Und es ist sehr üblich, dass man Leistung als kognitive Leistung definiert und dass es eben darum geht, wie intelligent ist jemand. Und wie die Intelligenz dann quasi gemessen wird oder die kognitive Leistungsfähigkeit, das ist ja in der Schule bezogen auf bestimmte Fächer. Und wenn ich handwerklich sehr begabt bin, das kommt in der Schule nicht zum Tragen. Das ist kein Hauptfach. Am Gymnasium schon mal gleich gar nicht. Das ist nicht relevant dafür, wie wir Leistung messen. Das ist einfach ein Inhalt oder das sind Kompetenzen, die werden weder von unserem Bildungssystem gefördert, noch werden sie honoriert oder zertifiziert. Außer man ist eben in einer sogenannten unteren, niedrigeren Schulart. Da kommt es mehr zum Tragen, weil eben dahinter steckt dieses Denken, das sollen die machen, die nicht so intelligent sind. Weil das ist eben, da steckt eine Wertigkeit drin, dass man praxisbezogene Inhalte, tätigkeitsbezogene Inhalte als weniger wertvoll ansieht. Und diejenigen, die was auf sich halten, ne, da kommen dann auch so die Kultur und die Schichtzugehörigkeit zum Ausdruck, die sollen mal schön aufs Gymnasium gehen und andere Dinge lernen. Und das ist ganz schwierig, das sieht man auch international, dass es oft der Fall ist, dass da spielen auch philosophische Gedanken eine Rolle und das kann man zurückverfolgen eigentlich bis ins alte Griechenland, dass da schon solche Trennungen passiert sind zwischen körperlicher und geistiger Arbeit und die unteren Schichten, die haben quasi die Drecksarbeit gemacht und die oberen Schichten, die haben sich in ihrem Geist mit Dingen beschäftigt und waren eben auf dieser Ebene unterwegs. Und dadurch hat eben dieses manuelle oder dann auch tätigkeitsbezogene so einen Touch bekommen von minderwertig und hat sich auch verbunden mit Bildungsphilosophien. Also Humboldt zum Beispiel hat gesagt, dass berufliche Bildung unreine Bildung wäre, weil nur die zweckfreie Bildung reine Bildung ist. Weil sobald Bildung einen Zweck hat, ist es nicht mehr die wahre Menschenbildung. Weil dann mache ich ja Bildung mit dem Zweck, dass jemand auf irgendeine Art und Weise eine Verwertung erfährt. Also berufliche Bildung ist ja auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet. Das heißt, da wird eigentlich ein Mensch in seiner Arbeitskraft verwertet. Das hat dann einen Zweck. Und das ist dann nicht mehr diese allgemeine, reine Bildung, wo es darum geht, als Mensch zu wachsen und sich zu bilden, als Persönlichkeit zu reifen. Und das sind Gedanken, die stecken bei uns immer noch drin. Und es ist aber nicht irgendwie was Besonderes in Deutschland, sondern es gibt da auch in Asien sehr ähnliche Philosophien und Gedanken. Und es hat sich bei uns verfestigt und über Generationen auch weiter transportiert. Dieses Denken und diese verschiedenen Ideen darüber, ja.
Dieses Elitäre von Bildung und geistiger Bildung. Und ich finde es immer so verrückt, weil ich mich dann frage, ob Humboldt und auch damals die Griechen denn ihr Essen selbst gekocht haben. Und also wenn es diese, wie Sie beschreiben, niederen Arbeiten nicht gegeben hätte, dann hätten die ganz schön doof dagestanden. Dann hätten sie das nämlich alles selbst tun müssen und dann bleibt quasi keine Zeit für das andere. Also wie benötigt das eigentlich wird oder wie benötigt beide werden? Oder wenn wir von Notwendigkeiten sprechen, dann würde ich eher behaupten, dass es die beruflichen Bilder sind, also die wirklich auf dem Arbeitsmarkt verwertet werden können, die Dinge, die wir wirklich täglich brauchen, die Handwerker, die Krankenpfleger, die Erzieher, die halt wirklich Ergebnisse schaffen, Dinge schaffen, jetzt im handwerklichen Sinne oder Bildung weitertragen, frühkindlich oder auch später, die wirklich was zur Gesellschaft beitragen. Und jemand, der dann in seinem Turm sitzt und über Dinge philosophiert, kann das nur, weil darunter alles funktioniert. Und ansonsten wäre der auch damit beschäftigt, das Land zu bestellen und Kartoffeln anzubauen.
Ja, und da ist eben Meritokratie so gefährlich, weil die das legitimiert. Weil man dadurch sagen kann, ich habe es mir verdient durch meine Leistung und aufgrund meines hohen Bildungsniveaus muss ich diese Arbeiten nicht machen, weil ich einfach besser bin. Ich kann es besser und es müssen dann eben die da unten machen, weil die können den Posten, den ich ausfülle, nicht ausfüllen, weil dafür sind sie zu dumm, beziehungsweise haben sie eben nicht nachgewiesen, dass sie auch würdig sind, diese Verantwortung zu tragen. Und dann kann ich das legitimieren und denke, ich habe es ja auch verdient, oben zu stehen.
Ich habe mich mit dem Thema nicht befasst. Ich weiß natürlich, was ihr sagt. Ich verstehe, was ihr sagt. Ich habe aber eine Nachfrage. Geschichtlich betrachtet war der Mensch, der sich mit dem Geist beschäftigt hat, also nicht zeitlich in der Lage, die Arbeiten zu erledigen, die sein Fußvolk, schlimm ausgedrückt, für ihn erledigt hat, für die er sie bezahlt hat. Das heißt aber auch, dass er das nicht hätte tun können. Also würde ich jetzt fast sagen, er muss mehr verdienen, um die Menschen bezahlen zu können, die für ihn die normalen Arbeiten machen, normal in Anführungsstrichen bitte, um diese anderen Arbeiten tun zu können, wenn man es als Arbeit betrachten will, um also quasi die Gesellschaft eventuell oder auch nicht, also die eine Gruppe hält die Gesellschaft am Laufen, die andere entwickelt die Gesellschaft weiter, auch nur in Anführungsstrichen, ich meine damit Erfindungen oder auch Philosophie, Literatur und so weiter. Es kann sein, dass ich hier einen Denkfehler habe. Kannst du mir dazu was sagen?
Na, im Endeffekt müssen die deswegen nicht mehr verdienen. Also die können ja auch gleich viel verdienen.
Heute nicht
genau,
mehr.
Genau, die müssen ja nicht unbedingt die anderen bezahlen, weil das Problem ist ja gerade, dass die eigentlich kein Geld generieren in vielen Fällen. Und die werden ja dann auch noch bezahlt von denen, die die andere Arbeit machen. Natürlich machen wir hier jetzt extreme Gegensätze auf, das ist auch überspitzt. Aber ich sehe schon auch das Problem, dass eigentlich bestimmte Berufe einfach ein zu geringes Prestige haben und nicht wertgeschätzt werden. Und das ist so ein Punkt, den ich sehr schade finde und wo ich dann mich gefreut habe während Corona, dass bestimmte Berufe einfach mal hervorgetreten sind, dass da mal ein Blick drauf war und man gesehen hat, wie wertvoll es ist, dass für uns jemand sich bereit erklärt, sich an die Kasse zu setzen und uns da zu bedienen. Dass im ganzen Gesundheits- und Pflegebereich, sozialer Bereich, das sind so wertvolle Berufe. Und da sind die Bedingungen so schlecht, da müssen wir nicht drüber reden, dass da was passieren muss. Und das ist wirklich in Deutschland noch so, dass wir eine relativ große Anerkennung haben. Das ist international in anderen Ländern ganz anders, weil es da nicht so gut ausgebaute und anerkannte Berufsbildungssysteme gibt. Und deswegen reden wir da noch über ein Problem, das bei uns noch gar nicht so schlimm ist. Und trotzdem, wie wertvoll ist es und auch wie schön, mit seinen Händen etwas zu machen. Also mir fehlt's oft, weil ich ja auch den ganzen Tag vor meinem Bildschirm sitze. Und ich finde, das ist was Wunderschönes. Also zum Beispiel auch kochen oder in der Natur unterwegs sein oder auch einfach was Handwerkliches zu machen, ist eigentlich was total Schönes. Aber wir schätzen so wenig wert. Oder auch Menschen, die vielleicht wirklich weniger begabt sind als andere, die haben oft so viel Arbeitsleid. Also das sind ja wirklich Jobs, die da gemacht werden, die würde man sich nicht aussuchen. Und eigentlich müssten wir doch total dankbar dafür sein, dass es Menschen gibt, die für uns diese Jobs ausfüllen, damit wir es nicht machen müssen. Das ist einfach auch eine Haltungsfrage. Und ich finde tatsächlich, es wäre schön, wenn wir als Gesellschaft lernen, da einfach unser Denken und unsere Haltung dem gegenüber zu verändern. Weil ich glaube, viele sitzen da auch nicht freiwillig an bestimmten Positionen oder stehen nicht freiwillig den ganzen Tag am Fließband. Aber es ist Arbeit, von der wir alle profitieren und die auch, wo man ein sehr hohes, finde ich, Arbeitsleid ertragen muss und nicht Selbstverwirklichung findet.
Ja, ich will nur noch ganz kurz meinen Kommentar von eben einordnen. Es war, was ich damit sagen wollte, ist, daher kam diese Ungleichbehandlung, denke ich. Also es ist Vergangenheit. Natürlich müssen wir das heute weiterentwickeln. Mir war wichtig, das nochmal zu sagen. Nicht, dass das jetzt so von oben herab erscheint. Ich bin selber gelernte Physiotherapeutin, also ich weiß ziemlich genau, wovon ihr da redet.
Also im Prinzip wäre ja das, was du gesagt hast, die Einordnung von Meritokratie. Das, womit man es legitimiert, indem man sagt, also wir hier oben, die so viel Leistung bringen und so viel denken, wir müssen denen da unten, die das ja alles nicht so gut können, sagen, wie es geht. Also quasi das, worauf ja vielleicht auch ein Stück weit unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft noch fußt. Ja, also die Ausbeutung von Arbeitskräften. Wie sind diese ganzen Millionäre, Multimillionäre, die wir da gerade haben, nehmen wir die BMWs oder Aldis, wie auch immer, wie sind die so reich geworden? Ja, auf dem Rücken von Arbeitskräften, die sie nicht gut bezahlt haben.
Ja, und die sehr wahrscheinlich wirklich auch nicht so viel können, weil sie gar nicht die Ausbildung bekommen haben. Und es gibt natürlich Unterschiede in Talenten und Begabung, das ist ja überhaupt keine Frage. Und ich finde es aber total schwierig, auch darauf eine Antwort zu finden, wie geht man damit um? Weil wenn man das Leistungsprinzip abschafft und sich keiner dann mehr anstrengt, das kann es ja auch nicht sein. Also es ist eben eine total schwierige Frage, wie man damit gut umgehen kann.
Aber ist das wirklich die Wahrheit, dass sich keiner mehr anstrengt, wenn wir das Leistungsprinzip abgeben? Das würde ja bedeuten, dass Menschen, die gerne malen, aufhören zu malen, wenn sie dafür nichts kriegen. Das tut ja niemand. Ich glaube, in diesen Flow-Kanal zu kommen und irgendetwas gut zu können, macht so viel Spaß und bringt uns so viel weiter. Da ist nicht unbedingt ich glaube, die intrinsische Motivation einfach, die ist wichtiger und wiegt schwerer als die von außen. Zumindest bei Kindern, bis sie erwachsen sind.
Die Frage ist einfach, ob man einen Bereich findet, wo man das ausleben kann, ja. Weil eben, man muss ja dann auch sich manchmal durchkämpfen, weil man hat in jedem Beruf Dinge, die man lieber macht und nicht so gerne macht. Also es ist eben die Frage, ich meine, letzten Endes sagt man ja auch, dass daran auch letzten Endes die Sowjetunion gescheitert ist. Weil es eben dieses Ideal auch war, diese Vorstellung, dass jeder auch so die Bereitschaft hat, weil es der Gesellschaft insgesamt dient, dann sich einzubringen. Aber ist es denn wirklich so? Wie sind wir Menschen denn da? Das sind ganz große Fragen der Menschheit, die man wirklich nicht einfach beantworten kann. Und die immer davon abhängen, wie auch eine Gesellschaft zusammenhält und sich zusammengehörig fühlt und auch welche Werte man teilt oder eben nicht.
Ja, ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle. Also eben auch die Beurteilung von Wertigkeit. Also muss ich jetzt einen Philosophieprofessor mit einem Tischlermeister vergleichen können? Also warum denn? Die tun völlig unterschiedliche Dinge und die sind beide wichtig. Also das wäre so mein Ansatz, nicht das Leistungsprinzip abzuschaffen, sondern die Wertung, also dieses wahrscheinlich auch inhärente menschliche Bedürfnis, alles irgendwie in Rangordnung zu bringen, zu sagen, das ist der Erste, der Zweite, der Dritte. Und ich glaube, da liegt halt ein Punkt. Also warum ist ein Bauingenieur wichtiger als eine Erzieherin? Also so in meinem persönlichen Leben ist es nicht. Also doch wahrscheinlich, wenn ich in ein Gebäude gehe, hoffe ich schon, dass die Statik stimmt. Aber ja, sie sind halt alle wichtig und sie sind alle für die Gesellschaft wichtig, finde ich. Und ich finde, da, glaube ich, liegt ein großer gesellschaftlicher Hebel, wo ich nicht weiß, wie wir den betätigen könnten, aber...
Da fällt mir aber auch das Stichwort wahre Preise ein, also wahr im Sinne von Wahrheit, weil wir für viele Dinge da draußen viel zu wenig bezahlen. Und das ist letztlich auch für Pflege so, auch wenn das immer noch viel ist, aber insgesamt zu wenig. Und das fängt bei der Milchpackung an. Wenn wir aber für viele Dinge zu wenig bezahlen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass der Mensch, der die Dinge produziert oder erschafft, dass der nicht viel verdient, ne? Also ich glaube, da müssten wir auch dran arbeiten. Also da geht es wieder in Stichwort Subventionierungen und so weiter. Was wird subventioniert und warum und so weiter. Aber ich meine, wir zahlen auch für die Dinge zu wenig. Also die jetzt geschaffene Gegenstände wie Milch oder den Tisch.
Ja, da kommt einfach hinzu, dass es wie Leistung im Bildungssystem definiert und gemessen wird, nicht dem entspricht, wie es in der Wirtschaft ist, weil da einfach die Preisbildung eine Rolle spielt und das Marktprinzip. Und das sind Dinge, die kann ich nicht einfach ändern. Weil eben, da gibt es so viele Einflüsse und so einen weiten Kontext, in dem man das einordnen muss. Es ist einfach ein Thema, für das wir meiner Ansicht nach noch keine gute Lösung gefunden haben. Weil ich bin prinzipiell auch dafür, eher so zu denken, wir müssen das gar nicht alles immer in Hierarchien denken. Wir können es doch nebeneinander stehen lassen. Aber das Leistungsprinzip hierarchisiert eben. Wenn ich ein Leistungsprinzip habe, muss ich ja sagen, was besser und was schlechter ist. Und wir haben ja in Deutschland noch die berufliche Bildung, die hat eher das Qualifikationsprinzip. Das heißt, die unterscheidet nach Fachrichtung. Und das ist was Horizontales. Und das ist das, was du sagst, Helene, im Endeffekt, dass man ja eigentlich auch einfach horizontal differenzieren kann nach Spezialisierungen, ohne zu bewerten, was besser oder schlechter ist. Wie sich sowas dann auswirkt im Einkommen, da spielt natürlich der Markt eine sehr große Rolle.
Ja, und da kommen sie und gehen sie ja hin. Das finde ich gerade in akademischer Bildung so spannend, dass dann immer noch Absolventen von einer Universität, die ja eigentlich auf wissenschaftliches Arbeiten ausgelegt ist und auf Wissenschaft und nicht auf, ich gehe danach in ein Unternehmen, Also dass Absolventen von der Uni höher gewertschätzt werden als Absolventen von der Fachhochschule. Das heißt, dann kommt da jemand, der glaubt, er erzählt jetzt, also das habe ich erlebt damals bei der Bahn, dann waren es die Trainees, die dann frisch von der Uni kamen und gedacht haben, sie räumen den Laden jetzt hier mal auf, weil sie wissen ja genau, wie es geht. Das haben sie ja alles gemacht und hier der Rest liegt ihnen zu Füßen. Und ich habe, mein erstes Studium war ein duales Studium. Und ich dachte so, Freunde, ihr habt keine Ahnung, wie Unternehmen funktioniert. Keine Ahnung, wie das mit dem, wer kann mit wem und wie ist die Politik innerhalb des Unternehmens und wie sind da überhaupt die Hierarchien und was sind die Entscheidungswege? So, also ihr kommt von der Uni, ihr habt gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Ihr habt keinerlei praktische Erfahrung, aber haltet euch jetzt aber trotzdem für die oberste Spitze der Nahrungskette. Da sind dann im Prinzip Fachhochschüler, die schon praktische Erfahrungen machen, sind da einfach viel geeigneter. Also ich finde auch immer ich habe ChatGPT nach einem Wort gefragt, ob es das Wort Theoretizität gibt. Er hat gesagt, das ist okay, kann ich machen. Also eben, dass wir alles, was theoretisch ist, also wie das Philosophische, aber auch der theoretische Mathe-Professor oder der theoretische Physiker, dass wir da so eine hohe Wertigkeit reinsetzen. Das ist, glaube ich, für Grundlagenforschung und auch Medizin ist das unglaublich wichtig. Aber es ist doch nicht weniger wichtig, als dass ich abends eine Packung Milch auf dem Tisch stehen habe. Das finde ich so spannend, dass wir auf alles, was irgendwie theoretisch ist, jemand hat ein Buch geschrieben, jetzt wieder so in die Gesellschaft, jemand hat ein Buch geschrieben, dann ist er gleich der Experte für irgendwas. Also Schreiben und theoretische Dinge scheinen uns als Gesellschaft sehr wichtig zu sein.
Ja, diese Trennung zwischen körperlich und geistig, die gibt's auch auf der Ebene, die du ansprichst, nämlich, dass man Theorie von Praxis trennt. Und man könnte sich mal fragen, ob man das beides überhaupt getrennt sehen kann. Es gibt da auch unterschiedliche Veröffentlichungen dazu, wie das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis ist. Und eigentlich kann man das kaum getrennt betrachten, weil es einfach zusammengehört. Wir trennen das aber künstlich. Und das gehört in dieses ganze Thema eben, was wird als hohe Leistung anerkannt und was nicht. Und wenn man eben möglichst abstrakt denken kann, das ist eben kognitiv anspruchsvoller. Also ich glaube schon, dass das stimmt, dass viele Studiengänge an der Universität auch anspruchsvoller sind kognitiv. Aber das heißt noch lange nicht, dass jemand dann irgendwie besser einen Beruf ausfüllen kann, auf den er eigentlich ja direkt gar nicht vorbereitet wird. Das ist, glaube ich, tatsächlich in vielen Bereichen so. Und da ist ja auch der Ruf nach einer Beschäftigungsfähigkeit, zu der Universitäten hinführen sollen, groß. Das kam ja vor allem auch mit den Bachelor- und Masterabschlüssen, dass man gesagt hat, der Bachelor, der soll beschäftigungsfähig machen. Eigentlich ähnlich wie eine Berufsausbildung, dass man da eben mehr die Praxis einbezieht. Aber das widerspricht eben dem eigentlichen Ideal, dem Universitäten folgen. Und es ist auch ein Spannungsfeld, weil das ist auch, finde ich, nicht richtig, immer danach zu fragen, kann ich es verwerten und ist es praxistauglich? Weil dann verzichten wir auch auf ganz viel Wissen. Dann verzichten wir eben auf diese zweckfreie Bildung, die durchaus auch eine Berechtigung hat. Und das ist einfach ein Spannungsfeld. Ich glaube, man darf da diese beiden Pole nicht gegeneinander ausspielen.
Ja, eben weil ja auch beides wichtig ist. Also weil universitäre Bildung total wichtig ist für diese ganzen Grundlagendinge. Aber dann brauche ich nicht diese Beschäftigungsfähigkeit. Ach spannend, ich wusste gar nicht, dass das einer der Gründe für Bologna war.
Naja, ob das jetzt ein Grund war, es war zumindest, was die EU damit beabsichtigt hat oder was sie auch formuliert hat, was wichtig ist, wenn diese zwei Zyklen, Bachelor und Master, eingeführt werden. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass es in anderen Ländern eben nicht dieses gut ausgebaute, anerkannte und auch qualitativ hochwertige Berufsausbildungssystem gibt. Und man dann eben noch höhere Akademikerzahlen hat. Und es auch eben sein kann, entweder ich gehe direkt in den Arbeitsmarkt über nach dem Schulabschluss oder ich gehe studieren und dann eben man vielleicht dann durch einen Bachelor eben die Möglichkeit hat, was zu machen, was so ist, wie bei uns eine duale Ausbildung wäre. Und das ist eben dann auch immer so die Frage, wie sinnvoll ist sowas einfach zu übernehmen für uns in Deutschland, weil wir eben dieses Berufsbildungssystem haben. Und auch da würde ich schon sagen, also ich spreche gerade in Interviews mit Studienabbrechern, die nach dem Abbruch eine duale Ausbildung machen. Und die sagen auch, und ich würde das auch so sehen, dass es ist auch meine eigene Erfahrung. Ich habe auch ein Studium abgebrochen, dann eine Ausbildung gemacht und bin dann wieder studieren gegangen. Das ist natürlich schon leichter zu machen vom Lernstoff her, von dem, was verlangt wird, ist eine Berufsausbildung leichter zu stemmen als ein Bachelor. Das ist schon so. Die Frage ist nur, ob es deswegen weniger wert ist. Und ich lerne sicher auch, gerade wenn ich noch nebenher, wenn ich dual unterwegs bin und noch in einem Betrieb bin, da lernt man einfach auch persönlich sehr viel und erfährt so eine charakterliche Reifung, die man im Studium auf diese Art nicht erfährt. Da lernt man dafür andere Sachen, aber das ist doch was man auch nicht unterschätzen sollte.
Ich kann das gar nicht bestätigen, dass das immer so ist. Ich bin gelernte Physiotherapeutin und das war eine sehr schwere Ausbildung, weil man eben wirklich viel Anatomie büffeln muss. Jetzt befinde ich mich im Studium zum Mediengestalter, was halt praktisch, aber eben auch sehr künstlerisch ist, wo man gar nicht so streng bewerten kann, weil Kunst nun mal im Auge des Betrachters liegt. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, dass das eine schwieriger kognitiv wäre als das andere. Ich glaube, es kommt wirklich drauf an, was man lernt, ne? Oder eben studiert.
Ja, es kann gut sein. Also ich spreche da jetzt auch mehr aus Erfahrung als aus irgendwas anderem, ja.
Ich finde es so spannend, vielleicht da anekdotisch. Ich habe Wirtschaftsabitur gemacht, habe dann dual BWL studiert und dann ja nochmal das Lehramt an beruflichen Schulen. Und zum Thema Buchhaltung und Kostenleistungsrechnung habe ich in der Schule damals das meiste gelernt. Also all das, was ich in beiden Studiengängen hatte, sowohl einmal an der dualen Hochschule als auch an der Uni, war weniger, also deutlich weniger, als das, was ich schon in den 3 Jahren Abi gelernt habe. Das finde ich auch, also das fand ich immer noch sehr faszinierend. Also im dualen Studium okay, aber selbst das Uni-Studium war weniger. Und ich dachte so, okay, einfach entweder war ich an einer sehr guten Schule oder ja, es ist eben genau das, also durch einfach Zeit, ja, die man an der Uni nicht hat, die man in der Berufsausbildung vielleicht noch hat, Dinge tiefer zu vermitteln und die man einfach in 3 Jahren Abitur, ich hatte 5 Stunden BWL jede Woche mit Rechnungswesen, also da war halt einfach eine wirkliche Tiefe möglich, einfach über die Zeit, die so im Studium, glaube ich, oft fehlt.
Ja, ich denke, da muss man einfach, müsste man tiefer untersuchen, weil es gibt eben, wie du schon sagst, viele verschiedene Schulen, viele verschiedene Lehrer, an der Uni dann die verschiedenen Dozenten und auch die unterschiedliche inhaltliche Ausrichtung. Das ist natürlich schwer, es zu vergleichen. Wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, dann würde ich es bestätigen, muss aber sagen, an der Uni waren wir einfach mehr auf einer Metaebene. Und in der Berufsschule haben wir eben die Buchungssätze geübt. Und deswegen hatte ich auch eher das Gefühl, ich habe mehr in der Berufsschule drüber gelernt, weil es einfach praxisbezogener war und wir mehr geübt haben. Und an der Uni waren wir eben mehr auf einer übergeordneten Ebene und haben so die Rechnungslegung an sich uns angeschaut und überlegt, wie man die vielleicht anders machen könnte. Und in der Berufsschule ging es eben mehr darum zu lernen, wie man nach den Vorgaben, die da sind, vorgehen muss, um sowas im System verbuchen zu können. Es war für mich einfach eine andere Ebene. Aber das sind Erfahrungen, das kann an einer anderen Hochschule ganz anders sein.
Ja, spannend. Das würde mich dann durchaus möglich, dass ich quasi durch das bessere Grundwissen, das einfach, also da viel schneller war und das so gar nicht wahrgenommen habe, dass das irgendwie dann doch schon auf einer anderen Metaebene stattfindet.
Also eine Sache, die ich auch gerne noch ansprechen möchte, wenn wir über Meritokratie reden und über die Wertigkeit von Bildung und soziale Ungleichheit und so weiter. Es wird ja oft problematisiert, dass Akademikerkinder, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber er ist irgendwie trotzdem handlich. Ich habe keinen anderen, der so handlich ist, dass die eher studieren gehen als Kinder mit eben Eltern, die keinen akademischen Abschluss haben. Und es wird immer als Problem gesehen. Und irgendwie denkt man manchmal, wieso schreibt denn niemand über die armen Akademikerkinder, die keine Berufsausbildung machen dürfen? Und dann muss ich aber auch sagen, wer redet denn darüber? Wer macht denn die Forschung? Das sind Akademiker. Und denen wurde beigebracht, also das wird uns allen vermittelt in unserer Gesellschaft, außer unsere Eltern ticken da anders, aber in der Schule lernt man das eigentlich, so würde ich behaupten, zumindest zwischen den Zeilen, ein Studium ist besser als eine Berufsausbildung. Und wenn ich das problematisiere, dass weniger Nicht-Akademiker-Kinder studieren gehen, dann mache ich damit eigentlich schon die Annahme, dass ein Studium besser ist. Weil sonst wäre das ja kein Problem, dass weniger ein Studium machen, wenn eine Berufsausbildung ein gleich anerkannter Weg wäre, auch mit den Möglichkeiten der Weiterbildung, die es auf diesem Weg gibt. Und ich finde das auch hochproblematisch, wenn wir nicht die gleichen Chancen haben, den Weg zu gehen, der für uns gut wäre. Und wenn eben jemand der Weg versperrt ist zu studieren oder er dann einen viel höheren Aufwand hat, nebenher viel mehr noch arbeiten muss und dann natürlich schwieriger durch ein Studium durchkommen kann. Das finde ich auch wichtig, dass wir das im Blick behalten und da fördern. Aber ich finde die Diskussion oft schwierig, weil die immer diese Annahme enthält, dass ein Studium höherwertig ist. Und gleichzeitig will man dann aber immer betonen, dass ja aber die berufliche Bildung gleichwertig wäre. Das stimmt aber überhaupt nicht, dass man es wirklich so sieht. Es wird eigentlich nur dann behauptet, aber die Diskussion ist in sich, finde ich, überhaupt nicht schlüssig an dem Punkt.
Das Aber sagt es ja alleine schon. Ja, komplett, komplett.
Ja, finde ich auch. Bin ich ganz bei dir. Genau. Also ich folge seit einiger Zeit dem Verein Arbeiterkind.de, die sich genau damit beschäftigen, also mehr Arbeiterkinder ins Studium zu bringen und da zu unterstützen und wissenschaftliches Schreiben, was ich sehr gut finde, weil ich glaube, dass da einfach andere Hürden vielfach noch liegen, als erste in der Familie studieren zu gehen. Also so aus der eigenen biografischen Erfahrung habe ich Gott sei Dank die Steine in den Weg gelegt bekommen. Also da hat niemand gesagt, warum willst du das denn machen? Das ist vielfach anders. Das habe ich auch erlebt im Umfeld. So, da hatte ich echt Glück. Aber auf der anderen Seite bin ich genau bei dir. Also so, dass viele Kinder aus Nicht-Akademiker-Haushalten nicht studieren gehen, liegt dann vielfach auch vielleicht noch an Peer Group und so weiter. Aber warum gehen denn so viele Akademiker-Kinder studieren? Nicht, weil sie wollen, weil sonst hätten wir nicht diese hohen Studienabbrecherquoten, die wir haben, sondern weil sie dahin getrieben würden. Also ich glaube vielfach sogar noch in Studiengänge, die sie nicht wollen. Also die Justusse und Ferdinands, die dann auch Jura studieren müssen oder Medizin, weil es die Eltern gemacht haben und nicht mal selbst entscheiden dürfen, was sie denn studieren wollen. Geschweige denn, ob sie überhaupt studieren wollen. Ja, und auch da sehe ich diesen Hebel. Ich finde es toll, wenn jeder studieren kann, der das möchte, und wenn jeder eine Ausbildung macht, der das möchte. Und wenn jemand noch nicht weiß, was er machen möchte, dann fängt er halt mit dem einen oder mit dem anderen an und geht später über einen zweiten, dritten Bildungsweg, wie auch immer, macht noch andere Dinge. Also wir leben doch einfach auch gar nicht mehr in der Zeit, wo man einen Beruf lernt und dann 50 Jahre bei Siemens arbeitet, sondern wo man wirklich alle Möglichkeiten hat und auch über einen Quereinstieg nochmal den Beruf zu wechseln, nochmal eine Umschulung zu machen, nochmal ein Abendstudium draufzusetzen. So, also da... Ja, da sind wir wieder bei der Wertigkeit, wie du das gesagt hast.
Ja, ich glaube, das spielt halt auch einfach so dieser Habitus eine große Rolle und das soziale Umfeld, wie man geprägt ist. Weil natürlich, wenn ich eher aus einer höheren Schicht komme, dann passt das, was ich gelernt habe, wie man sich verhält, besser an die Universität. Und da habe ich vielleicht dann schon im beruflichen Bereich Schwierigkeiten und andersrum auch. Also das ist ja auch ein Grund, warum manche an Universitäten oder an Hochschulen nicht so richtig ankommen, weil sie den Habitus nicht kennen und weil es schwierig ist, irgendwie in eine Fachkultur reinzukommen, die man nicht kennt und weil es dann vieles so fremd ist und es auch ganz viel mit einer Art und Weise, sich zu verhalten und zu denken zu tun hat. Und deswegen glaube ich, ist es schon auch manchmal schwierig, wenn man in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo so gut wie alle studiert haben, da eine Berufsausbildung zu machen, weil man da einfach fremd ist. Einfach von der Umgebung her. Das sind so Themen, wo ich denke, es sind einfach riesige Spannungsfelder. Also ich muss auch immer an einen Chef denken, den ich früher hatte. Ich habe Industriekauffrau ja gelernt und dann habe ich noch ein bisschen in dem Beruf gearbeitet und mir war dann aber ehrlich gesagt langweilig und ich dachte, ich muss jetzt doch nochmal studieren gehen. Und dann hat mein Chef damals zu mir gesagt, aber du gehst jetzt nicht studieren. Also Studenten, das sind alles Theoretiker, mit denen kann man ja nichts anfangen. Und diese Aussage, die vergesse ich irgendwie nicht mehr, weil ich bin dann trotzdem studieren gegangen. Ich finde, Theorie hat auch ihre Berechtigung. Aber gleichzeitig ist es auch einfach so ein anderes Denken. Und ich glaube eben, das unterscheidet sich dann sehr, wenn man eben woanders herkommt und eine andere Prägung hat und man kommt dann in dieses Umfeld, dann muss man sich erstmal irgendwie damit arrangieren oder klarkommen, weil das tatsächlich Unterschiede sind in dem, wie man Dinge auch bewertet.
Ich habe enge Freunde sogar, deren Eltern das verboten haben. Also verboten ist das falsche Wort, aber wenn dich deine Eltern beim Studium nicht unterstützen, wird es auch ehrlich schwer, besonders bei schweren Studiengängen wie Jura. Kenne ich enge Freunde, wo die Eltern gesagt haben, bist jetzt was Besseres als wir und deswegen kriegst du jetzt keine Unterstützung von uns. Kannst du erst mal was lernen und wenn du da dein Geld verdienst, dann kannst du ins Studium gehen, was es ja nicht immer leichter macht, ne, die Reihenfolge.
Ich finde es auch so verrückt, dass wir es als Gesellschaft nicht schaffen, jetzt diesen Wechsel hinzukriegen, weil ich meine, wir die Auswirkungen davon, also von unseren meritokratischen Tendenzen, weil ich würde sagen, die haben wir auf jeden Fall, aber eine idealtypische, wie du sagst, gibt es wahrscheinlich auch nirgendwo, haben wir nicht. Also man sieht ja kein Handwerkerauto, auf dem nicht Kollegen gesucht werden. Und mit manchen Studienabschlüssen ist es einfach super schwer, danach einen Job zu finden, weil die überlaufen sind. Ich habe mal gehört, Archäologie, da gibt es auf 100 Studienanfänger, gibt es am Ende irgendwie 7 Jobs. Also da weiß man schon, wenn man anfängt zu studieren, dass es eigentlich irgendwie schwierig wird. So, und auf der anderen Seite will kein Mensch mehr ins Handwerk, weil das schlecht bezahlt ist, weil es körperlich ist. Oder so schlecht bezahlt ist es ja gar nicht, aber weil es ein körperlicher Job ist, der halt eben auch von der Gesellschaft nicht anerkannt wird. Also ich meine, wir stehen doch vor den Konsequenzen dessen, was der Young, wie du am Anfang beschrieben hast, mal gesagt hast. Also, und ist das nicht eher eine Dystopie als eine Utopie? So, dass kein Mensch mehr seine Toilette repariert bekommt. Wir haben keine Heizung mehr, keine Handwerker. Aber wir können alle theoretisch darüber philosophieren.
Die Heizung, wenn wir sie neu bauen, besser zu machen.
Genau, wir können alle darüber philosophieren und wissen alle, wie man erneuerbare Energien besser einsetzt.
So vielleicht.
Ja, also es ist eine Dystopie, das Buch von Young auf jeden Fall. Also das endet eigentlich damit, dass es eine Art Oligarchie gibt von denen, die als leistungsfähig selektiert wurden. Also ich glaube, man muss auf jeden Fall auch sagen, dass wir natürlich da ein Problem haben, was die Demografie betrifft und auch deswegen an allen Ecken und Enden uns nicht nur Fachkräfte, sondern auch Experten fehlen. Es ist aber schon so, dass es Zahlen gibt, dass gerade auf Facharbeiterniveau viele fehlen. Und das wird ja immer dann auch eingeteilt, Facharbeiter, Spezialisten und Experten, beziehungsweise die Facharbeiter werden eigentlich Fachkräfte genannt, aber ich finde es präziser, Facharbeiter zu sagen. Und wenn man das aufteilt in die drei und dann ergibt es so eine Fortschreibung, wie das wahrscheinlich aussehen wird, eine Prognose in 10, 20 Jahren. Und da ist eigentlich die Prognose, dass auf dem Facharbeiterniveau die meisten fehlen und eben nicht Spezialisten oder vor allem nicht Experten. Also die fehlen auch, uns fehlt es überall, aber uns fehlt es auch sehr eben auf der Ebene von Facharbeitern. Und das ist tatsächlich so, wenn man in andere Länder schaut, da kann man dann manchmal auch schauen, wie entwickelt sich's, wenn wir weiter in so eine Richtung gehen, auch Akademisierung zu fördern. Und die haben sehr krasse Akademikerüberhänge. Also ich habe ja die Ukraine hauptsächlich auch studiert in meiner Dissertation und da sind die Akademikerzahlen bei ungefähr 80% pro Jahrgang. Und das hat dann eben zur Folge, dass man für relativ einfache Jobs einen Studienabschluss schon braucht. Die Gefahr ist eben, dass dann auch die Qualität der beruflichen Bildung abnimmt und dann hat man solche Wechselwirkungen, dass eben die immer weiter an Wertschätzung verliert, aber auch deswegen, weil man sie nicht so fördert und weil die Qualität abnimmt. Aber das ist auf jeden Fall vom Fach abhängig, wie gut man dann Chancen hat am Arbeitsmarkt. Jetzt kamen ganz neue Statistiken raus, dass eigentlich eine berufliche Qualifikation besser vor Arbeitslosigkeit schützt als ein Studienabschluss. Dennoch ist es so, wenn man alles zusammenrechnet, ist es schon noch so, dass man mit einem Studium besser verdient. Aber das ist, wie du sagst, das kommt auf den Bereich an. Ich verdiene nicht in jedem Bereich mit einer Berufsausbildung gleich viel und mit einem Studium genauso nicht. Und ich glaube, es kommt auch gerade im Handwerk sehr drauf an, ob ich mich selbstständig mache oder nicht. Wie gut ich da verdienen kann. Oder ob ich dann mit einer Berufsausbildung irgendwo in einem größeren Unternehmen arbeite oder in einem kleineren. Oder auch Stadt-Land-Unterschiede.
Und auch da natürlich wieder das Leistungsprinzip. Ne? Wie gut bin ich denn? Also merkt mein Chef, dass er mich irgendwann alleine losschicken kann, dass ich wertvoll bin. Dann kann ich natürlich in der nächsten Runde mehr Gehalt verhandeln, als wenn ich immer nur stumpf das tue, was man mir sagt und danach stehen bleibe und auf Autopilot stelle. Klar, also ich finde, das wird heute schon ganz deutlich, wenn du sagst, dass es mit den Studienabschlüssen so ist und man für einfache Tätigkeiten einen Studienabschluss braucht. Ich finde, wir sind ja heute schon auf dem Weg dahin, weil wir für verschiedene Ausbildungsberufe schon immer höhere Abschlüsse verlangen. Also die Bankkaufmann-Ausbildung, ich glaube mittlerweile auch Industriekauffrau, kann man nur noch machen, wenn man mindestens ein Abitur hat. Und auch bei den anderen Ausbildungsberufen steigt das Niveau. Also man will am liebsten keine Hauptschulabsolventen, sondern man möchte mindestens Realschule, am liebsten aber Fachabi oder Abi. Das heißt auch da, also wenn ich jetzt einen Handwerker brauche, der Abitur hat, beißt sich da meines Erachtens auch wieder die Katze in den Schwanz. Wenn ich nicht sage, hey, ich gebe jetzt jemandem die Chance, der in der Schule halt nicht gut war, aber halt vielleicht handwerklich total gut ist, den ich vielleicht mal testen kann.
Ja, ich kann Eltern da ehrlich gesagt schon auch verstehen, weil man sich natürlich bessere Chancen verschafft mit einem Abitur. Das ist so. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und ich glaube, die Entwicklung, dass mittlerweile eben viele in kaufmännischen Berufen ein Abitur haben oder da in Ausbildungsberufen, das hängt ja auch damit zusammen, dass das beliebte Berufe sind, wo die Konkurrenz groß ist. Und es gibt eben mehr junge Menschen mit einem Abitur als früher. Und gerade in Berufen, wo der Schwerpunkt eben nicht auf handwerklichen Fähigkeiten liegt, kann ich da Betriebe auch verstehen. Und die sagen schon auch, dass es auch schwierig ist, weil einfach oft die Ausbildungsreife fehlt und es für die Betriebe auch schwierig ist, junge Menschen zu finden, die dann auch sich bewähren in der Berufsausbildung. Und ich glaube, dass die Betriebe dann schon so das Gefühl haben oder es ihnen eine Sicherheit gibt, dass jemand es gut packt, wenn er ein Abitur hat. Aber ich glaube, dass es auch andere Betriebe gibt. Also ehrlich gesagt, ich kann jetzt nicht auf Statistiken oder Studien zurückgreifen, aber ich habe das schon gehört, dass es auch durchaus Betriebe gibt, die eben lieber junge Menschen einstellen, die kein Abitur haben. Aber das ist schon auch ein Trend. Das ist auch ein Teil der Akademisierung, je nachdem, wie man die definieren möchte, dass eben mehr junge Menschen mit einem Abitur gibt. Vor allem auch mit einem beruflichen Abitur, die auch schon eine Fachrichtung eingeschlagen haben.
Ja, und aus Elternsicht, ich bin ja nun Mutter, aus Elternsicht ist es ja auch so, dass ich mein Kind natürlich dazu bekommen möchte, im besten Fall, dass es Abi macht, nur aus einem einzigen Grund. Danach stehen ja alle Türen offen. Mit einer Hauptschule erstmal nicht. Das heißt, sie müsste dann viel, viel länger nochmal in Schulen gehen, um das Gleiche zu erreichen, was sie in diesen 2, 3, je nachdem, wo, in welchem Bundesland man sich befindet, 4 Jahren fürs Abi bräuchte.
Also ich glaube, dass viele Lehrer das so wahrnehmen, ja. Aber die Frage ist ja auch immer, wie nehme ich es wahr? Also die ältere Generation denkt ja eigentlich meistens, was machen denn die Jüngeren da? Die haben überhaupt keine Ahnung.
Was aber auch dazu führt, dass die Qualität sinkt, wie du es vorhin an dem Beispiel der Ukraine gesagt hast, dass die Qualität der Abschlüsse sinkt. Also ich habe in dem Referendariat einige alteingesessene LehrerInnen gehabt, die gesagt haben, so vor 10, 15 Jahren war das Abitur deutlich schwerer. Also das ist heute, müssen die viel machen, aber die Qualität dessen, was sie abliefern müssen, ist deutlich zurückgegangen, eben um mehr jungen Menschen das Abitur zu ermöglichen. Also auch das ist ja wieder eine Inflation von Abschlüssen dann am Ende.
Es hängt ja auch schon wieder von der genauen Schule ab, auf der ich bin. Also was sich auf jeden Fall verbessert hat, sind die Noten, dass Abitursnoten besser sind. Und wenn man das so interpretieren möchte, könnte man dann natürlich auch sagen, dass eben die Abiturienten heutzutage eigentlich besser sind als die früher. Aber ich glaube eher, dass man einfacher bessere Noten kriegt, weil auch die Eltern da mittlerweile mehr, das würde ich tatsächlich so sagen, sich einmischen als früher. Also das ist aber auch einfach anekdotische Evidenz, weil ich Lehrereltern habe.
Die Frage ist, das ist jetzt eine Quelle, aber gibt es darüber wirklich Statistiken oder Studien, die beweisen, dass das so ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass in Bayern Kinder mit Burnout aus dem Abi gehen und sowas. Ich meine, das kann natürlich auch an anderen Gründen liegen, gesellschaftliche Sachen, die Kinder betreffen. Aber ist das die Wahrheit? Das weiß ich halt nicht. Das frage ich mich tatsächlich, ob das so stimmt.
Und dann noch das würde das Burnout erklären, dass der Druck halt größer wird, dass die Kinder es schaffen, dass es dann lieber nochmal Nachhilfe gibt, weil das Kind muss Abitur machen, also dass die Kinder da tatsächlich hingetrieben werden, das Abitur zu machen.
Ja, genau, darauf will ich nämlich hinaus. Und unsere Leistungsgesellschaft, in der wir uns ja befinden und die auch immer schlimmer wird, die wird ja wahrscheinlich immer tendenziell eher dazu streben, dass das schwerer wird und anstrengender wird und dass man da richtig gut sein muss und dass man da noch mehr lernen muss und so. Ich kann mich täuschen, es ist nur einfach ein Einwand, den ich bringen wollte, weil ich es nicht weiß. Und auch nicht immer so einfach glauben kann, dass das so ist. Also mein Papa sagt, das war super einfach. Der hat das auch vor vielen Jahren gemacht, aber gut, vielleicht war er auch einfach nur klug. Keine Ahnung.
Liebe Vera, du hast in deinem Paper noch geschrieben, dass es bei der Wertung, also bei dieser ganzen Wertigkeit gar nicht mehr um die Ergebnisse geht. Andersrum. Es geht nicht mehr um die Inhalte, sondern es geht nur noch um die Ergebnisse. Also es geht nicht mehr darum, was habe ich gelernt, sondern es geht nur darum, habe ich das zum Prüfungszeitpunkt aufs Papier gebracht. So, also dass wir darüber auch Leistung definieren. Also nicht hat jetzt jemand wirklich innerhalb von 3 Jahren Berufsausbildung eine Menge gelernt, was er anwenden kann, sondern das kann jetzt jemand sein, der immer da war, der gut aufgepasst hat, aber der Prüfungsangst hat, der dann immer eine 4 schreibt. Und jemand, der eigentlich nie da war, der das alles immer schleifen lässt und dann einfach vor der Prüfung lernt und am Ende immer eine 1 mit nach Hause bringt. So ein klassisches Bulimie-Lernen, also alles ins Kurzzeitgedächtnis und danach vergessen. Das heißt, wir bewerten eigentlich auch nicht wirklich nach Leistung, sondern nur nach Ergebnis, also dem, was wir für die Messungen heranziehen, und das nutzen wir dann. Und auch da gibt es doch wieder eine große Menge Diskrepanzen.
Ja, also 2 Punkte. Leistungsmessung ist ganz schwierig. Zum Beispiel steckt ja in der Leistung von manchen Kindern auch die Leistung der Eltern mit drin. Und ein anderes Kind muss vielleicht für die gleiche Note, keine Ahnung, eine viel größere Leistung bringen, weil es zu Hause überhaupt keinen Platz hat, wo es in Ruhe was ausarbeiten kann, weil es noch nebenher für die Geschwister mitschauen muss. Hat dann vielleicht auf dem Papier was abgeliefert, was nicht so gut ist wie das von einem anderen Kind, wo die Eltern noch geholfen haben. Hat eigentlich eine größere Leistung, kriegt aber eine schlechtere Bewertung. Hinzu kommt noch, dass natürlich Bewertende auch immer subjektiv sind. Und man versucht dann, das zu objektivieren über die Quantität, dass man eben sagt, okay, Zahlen, die sind doch objektiv, die lügen nicht. Und dann eben versucht, Inhalte zu prüfen, die man auch quantitativ messen kann. Und dadurch lässt man aber Inhalte weg, die man quantitativ nicht messen kann. Und dann misst man nur bestimmte Arten von Leistungen. Und das ist eben schwierig. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, was ich damit eigentlich gemeint habe in meinem Paper, ist, dass es in krass meritokratisch leistungsorientierten Gesellschaften, da gibt's Prestigehierarchien. Das heißt, dass bestimmte Bildungsgänge als besonders anspruchsvoll gelten. Und man versucht dann, in die anspruchsvollen Bildungsgänge zu kommen. Und auch es gibt auch Hierarchien von Bildungseinrichtungen, also gibt es bei uns zum Teil ja auch, dass man eben weiß, das ist eine besonders gute Schule, die haben einen hohen Anspruch. Und dass man dann auch von Wirtschaftsseite aus weiß, wer von dieser Schule kommt, der kann was, weil der hat auf dieser Schule gelernt und er hätte die Schule nicht geschafft, wenn er nicht was könnte. Und das bewirkt, dass man nicht mehr nach Interesse und Neigung entscheidet und danach, was will ich denn, sondern dass man danach entscheidet, was ist das Höchste, was ich erreichen kann. Und dann versucht man sich in den Fächern anzustrengen, die als wichtig gelten. Wir haben ja auch Hauptfächer. Damit wird ja auch schon festgelegt, was bei uns als eine höherwertige Leistung gilt und was als eine niedrigere. Das kann auch eine Berechtigung haben. Das lasse ich jetzt mal offen. Und dann geht's eigentlich nur drum zu schauen, dass man das macht, was am meisten Prestige hat, um eben in dem Wettbewerb möglichst weit oben zu landen, um dann möglichst gute Chancen zu haben in seinem Leben und möglichst hohen Status zu erreichen. Und dann koppelt sich quasi das Inhaltliche ab, also das Qualifikationsprinzip vom Leistungsprinzip, weil dann ist nur wichtig, dass ich den bestimmten Abschluss gemacht habe, vielleicht noch an der angesehensten Schule oder Uni ever, damit ich dann gute Chancen habe. Und da ist dann aber nicht wichtig, was war das denn für ein Fach? Und da kommt dann wieder diese kulturelle Prägung rein, von der wir es vorher hatten, dass oft eben die anerkanntesten und wertgeschätztesten Fächer diejenigen sind, die sehr abstrakt sind. Und mit denen ich eigentlich in der Praxis gar nicht so viel anfangen kann. Aber ich habe dann nachgewiesen, dass ich sehr leistungsfähig bin. Und da würde ich aber schon sagen, dass man mit Bulimie-Lernen nicht so weit kommt. Weil das, was als hohe Leistung gilt, ist, wenn ich abstrakt denken kann und wenn ich mit meinem Geist Dinge kreieren kann, wenn ich Probleme lösen kann und eben da nicht nur auf einer Wissensreproduktionsebene bin, sondern eigentlich auf einer höheren Ebene, wo es nicht mehr reicht, wenn ich das lerne, sondern wo ich es verstehen muss in der Tiefe und damit was machen kann.
Aber für mich, ich habe da noch so einen Gedanken die ganze Zeit. Also im Prinzip bei all dem Leistungsstreben kommt das Kind und der Jugendliche weiter auch der extrem anpassungsfähig ist auf sein Umfeld. Es geht nicht gar nicht immer nur um Intelligenz. Wenn ich bereit bin, ich bin jetzt nicht der größte Mathe-Mensch, aber hey, dann, wenn das jetzt ein Hauptfach ist, dann kümmere ich mich halt um Mathe. Dann ist das Anpassungsfähigkeit, nicht unbedingt Intelligenz. Ne? Ich habe eine gute Freundin, die hat sehr jung einen Doktor gemacht, die sagt immer zu mir, ich habe überhaupt kein Allgemeinwissen. Ich habe auch keine Allgemeinbildung. Gut, die werden natürlich nie ganz oben ankommen, wo du sagtest, wo man dann eben auch schon abstrakt in Probleme sich, das ist ja schon fast Philosophie, sich eindenken kann, aber weit kommen die trotzdem mit dieser Anpassungsfähigkeit und letztlich auch mit dem Bulimie-Lernen, was Helene vorhin gesagt hat. Da kommt man schon in Berufe, ja, in die nicht jeder kann.
Also das ist auch in Deutschland tatsächlich so, dass Spezialistentum anerkannt ist. Das ist ja schon so bei uns. Also das war jetzt mehr so die internationale Perspektive, ja. Und wir haben da einfach viel Tradition und eine Geschichte, die andere Länder nicht haben, mit unserer Handwerksausbildung und unserem dualen System. Und damals mit der Industrialisierung, als andere Berufe entstanden sind außerhalb vom Handwerk, da haben wir uns in Deutschland an der Handwerksordnung orientiert. Und Handwerker hatten ja schon ein sehr hohes Ansehen in Deutschland. Und das ist was wir uns schon zumindest ein Stück weit bewahrt haben. Also ich glaube auch tatsächlich, dass ein Handwerker sich selbst als sehr wertvoll empfindet und es nicht unbedingt so sieht, dass er irgendwie minderwertig ist. Ja, also zu Recht.
Ich habe Handwerker im Familienkreis, Onkel, ja, und so weiter, die auch ganz klar sagen, diese dummen Akademiker, also weil die eben nicht so praktisch funktionieren wie sie. Ja, absolut. Kann ich nur bestätigen.
Ja, und natürlich ist auch Anstrengung ein Thema. Also der Young hat Leistung als IQ plus Anstrengung definiert. Und das kann unterschiedlich sein. Das ist eben was kulturell bestimmt ist, was als Leistung anerkannt wird. Also ich weiß es zum Beispiel aus der Ukraine, da ist es auch eine große Leistung, wenn man möglichst schnell auswendig Wissen korrekt aufzählen kann oder sagen kann. Und bei uns wäre eigentlich eher so der Gedanke, wenn ich es wirklich eine große Leistung erbringen will, dann muss ich es verstanden haben und nicht eben nur reproduzieren. Und das ist eigentlich eine sozialkulturelle Aushandlung, beziehungsweise oft ist es auch so, dass die höheren Schichten die Definitionsmacht haben, weil die dann eher die Curricula schreiben und entscheiden, was Prüfungsstoff ist und was wie bewertet werden muss, was die Maßstäbe sind. Und das ist auch was, davon sind wir auch alle geprägt. Und da ergibt sich dann zumindest zum Teil natürlich nicht immer 100%, aber schon so eine Art kultureller Konsens. Ja, das ist diese Leistungssozialisation, von der ich auch geschrieben habe, wo man auch lernt, was ist eine gute Leistung und was nicht. Und es ist nichts objektiv Feststehendes, sondern es wird ausgehandelt und es ist wertabhängig. Weil eine Leistung an sich, die entsteht erst in dem Moment, wo jemand was bewertet. Davor ist es nur eine Handlung. Und es wird zur Leistung dadurch, dass jemand sagt, es ist gut oder schlecht. Davor ist es einfach nur ein Verhalten oder eben, dass ich eine Handlung ausführe. Und es ist erst in dem Moment eine Leistung, wo eine Bewertung reinkommt, und eine Bewertung beruht immer auf Maßstäben. Und wo kommen die Maßstäbe her? Die können so unterschiedlich sein. Und das ist eben abhängig davon, was eine Person für Werte und Normen hat und was eine Gesellschaft für Werte und Normen hat und wer eben festlegen kann, was die Maßstäbe sind. Und natürlich ist es auch sehr häufig auch eine subjektive Wahrnehmung.
Hättest du ein Blick für uns junge Eltern darauf, wie wir diese Leistungssozialisierung, die wir ja alle, die wir jetzt so 30, 40 bis 50 sind, erlebt haben, wie wir das für unsere Kinder anders machen können, also wie wir da Einfluss nehmen können? Können wir Einfluss nehmen?
Ja, also ich glaube schon, dass man Einfluss nehmen kann. Also ich muss dazu sagen, ich habe keine Kinder, deswegen kann ich da nur bedingt was dazu sagen. Aber ich habe natürlich, habe ich junge Freunde und Freundinnen, das schon auf jeden Fall, oder auch Eltern, die mich mal um Rat fragen, wenn es um das Thema Berufsorientierung geht, weil ich da eben auch biografisch sehr viel mich auseinandergesetzt habe, wo ich eigentlich hingehöre. Und ich finde, dass es eigentlich an dem Punkt anfängt, sich zu reflektieren. Weil meine eigene Haltung, die werde ich meinen Kindern vermitteln, ob ich möchte oder nicht. Und in dem, was ich sage und wie ich mich verhalte, drückt sich das ja aus, was ich selber da für eine Wertung habe. Und ich würde schon denken, dass viele denken, dass ein Studium was Höheres ist. Und in einem gewissen Sinne ist es das auch. In einem anderen Sinne nicht. Aber wenn ich da meinen Kindern was anderes mitgeben will, dann muss ich erstmal schauen, wo stehe ich da wirklich selber, wenn ich ehrlich zu mir bin, wie denke ich darüber. Und dann ist natürlich wichtig, was spreche ich aus, was sage ich, wie spreche ich über die Kassiererin im Supermarkt, wie spreche ich über den Arzt. Wenn meine Kinder dabei sind, was kriegen die mit, wie ich mit denen umgehe? Mache ich da einen Unterschied oder mache ich keinen? Rede ich gleich mit denen oder nicht? Oder sage ich nur, oh krass, der Arzt, der ist so kompetent, und reg mich dann aber auf der anderen Seite über den Handwerker auf, der es irgendwie nicht hinkriegt, meinen Wasserhahn zu reparieren, dass er nicht mehr tropft. Also das sind ja lauter so Alltagssituationen, glaube ich, die da auch eine Prägung schaffen für Kinder. Und ich glaube, dass das diese Dinge sind und weniger so dieses, wir setzen uns jetzt mal hin und reden drüber und ich sag dir, eine Berufsausbildung ist doch auch in Ordnung, sondern das ist das, was ich, glaube ich, im Alltag vermittle. Also so würde ich es denken. Und natürlich finde ich es auch wichtig, Wege zu öffnen und zu sagen, du kannst auch eine Berufsausbildung machen. Also ich zum Beispiel, wenn ich Kinder hätte, würde ich denen sagen, mach eine Berufsausbildung, danach kannst du immer noch weiter gucken. Aber ich selber habe das so positiv erlebt, dass ich vor dem Studium eine Berufsausbildung gemacht habe. Und ich habe ja mein erstes Studium abgebrochen, weil ich einfach auch nicht die Reife hatte zu studieren. Weil ich habe zu den Menschen gehört, denen die Schule sehr leicht gefallen ist und die Dinge, die in der Schule verlangt wurden, die konnte ich eben gut. Und ich musste da nicht viel investieren. Und dann kam ich an die Universität und da geht es nicht mehr, einfach so nebenher zu studieren und nichts zu investieren. Und damit bin ich nicht klargekommen. Und ich hatte auch einfach so einen Idealismus und ich hatte das nicht gelernt, mich hinzusetzen und zu lernen. Das musste ich einfach davor nicht. Und mir hat es einfach persönlich sehr geholfen, eine Berufsausbildung zu machen. Und ich musste auch einfach so ein paar Lektionen lernen, so für mich. Also ich habe dann irgendwann mal kapiert, ich habe nicht direkt nach meinem Studienabbruch dann die Ausbildung gemacht, sondern ich hatte da schon eine längere Phase, wo ich auch verzweifelt war und nicht wusste, wohin. Und habe dann noch eine christliche Schule gemacht, weil ich dann dachte, ich gehe in die Mongolei und bin da sozialmissionarisch tätig. Das hat sich dann nicht ergeben. Ich habe dann eher notgedrungene Ausbildung gemacht, um mal irgendwie Geld zu verdienen. Aber ich habe in der Zwischenphase irgendwann mal realisiert, dass ich meine Begabungen, die habe ich nicht für mich, damit ich viel erreichen kann. Die habe ich, um sie zu geben. Und die muss ich deswegen entwickeln, damit ich möglichst viel für andere bewirken kann. Und dann habe ich zum Beispiel, als ich dann die Berufsausbildung gemacht habe, habe ich mich mit Klassenkameraden hingesetzt und denen geholfen, auf die Klausuren zu lernen. Und weil ich einfach kapiert habe, ich muss meine Begabung einsetzen, dass andere möglichst davon profitieren. Ich habe die nicht, damit ich nachher auf irgendeinem Thron sitze und die Leute sagen, ach, bist du toll und intelligent. Dafür habe ich die nicht. Die sind dafür nicht da. Und es sind so Lektionen, die für mich total wichtig waren und wofür ich total dankbar bin. Und da hat auch die Berufsausbildung beigetragen. Und ich konnte auch im Studium viel besser Dinge einordnen, weil ich einfach schon eine Kante älter war. Und weil ich eine andere Lebenserfahrung hatte und dadurch auch mehr wusste, wenn Dinge vielleicht auch bedenklich sind. Und ich dachte, krass, wenn ich mit dieser Einstellung rausgehe, das wird schwierig. Oder konnte beurteilen, inwiefern was praxisrelevant ist oder nicht. Und hatte da einfach einen ganz anderen Blick. Und deswegen würde ich meinem Kind definitiv empfehlen, zuerst eine Berufsausbildung zu machen. Natürlich sind nicht alle so wie ich. Es kann auch für andere ein anderer Weg besser sein. Aber einfach aus meiner Erfahrung raus, es ist jetzt auch keine Wissenschaft, es ist nur meine Lebenserfahrung oder meine Biografie, aus der raus ich da spreche, ist es definitiv sinnvoll. Und ich bin da aber auch nicht die Einzige, weil bei uns im Wirtschaftspädagogischen Studiengang, da müssen alle eine Ausbildung oder ein längeres Praktikum haben, sonst dürfen die gar nicht studieren. Und ich weiß, es gibt auch Studien darüber, dass tatsächlich diejenigen mit einer Berufsausbildung besser abschneiden, weil da einfach schon andere Grundvoraussetzungen geschaffen wurden und man anders studiert mit einer Ausbildung als ohne.
Ich habe ich ja schon gesagt, auch eine Ausbildung gemacht. Und ich wollte immer Mediengestalterin werden. Deswegen war das vielleicht ein bisschen also außerhalb meines Wunsches eigentlich. Und ich habe immer gedacht, nee, das war ein Fehler. Und Fehler ist jetzt auch das falsche Wort. Das ist alles gut so, wie es kam. Aber ich habe immer gedacht, vielleicht hätte ich doch lieber sofort zumindest die Mediengestaltung und dann das Studium machen sollen. Dann wäre ich heute schon viel schneller und einen Schritt weiter. Ich glaube, da gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch. Aber ich glaube, es ist schon auch eine privilegierte, ein privilegierter Lebenslauf, wenn man sagt, ich mache jetzt eine Ausbildung und später mache ich noch mein Studium. Das kann ich ja alles später noch machen. Also ich habe so viele alleinerziehende Freunde, also ein paar alleinerziehende Freundinnen, die jetzt sagen, ein Studium kann ich mir jetzt nicht mehr leisten, nicht nur finanziell, aber eben auch in Bezug auf Geldmanagement. Also das darf man ja nicht, das muss man ja mitdenken. Gerade bei Mädchen, wir haben alle Mädchen, also wir beide, dass die ja vielleicht auch einfach Kinder kriegen möchten, eine Familie gründen möchten. Und dann wird es schon etwas schwieriger. Möglich schon, aber auch schwieriger, wenn dann der Mann nicht mehr ist, aus welchen Gründen auch immer. Dann wird es richtig schwer.
Ja, dann ist die Frage, finde ich auch, mit was kann ich denn nachher mehr anfangen? Mit einem Studium oder mit einer Berufsausbildung?
Ja.
Und da finde ich nicht, dass eine Berufsausbildung schlechter abschneidet.
Unbedingt. Nee, das nicht. Ja. Nee, das nicht. Aber ich möchte auch nicht.
Es ist immer ein Privileg zu studieren, definitiv. Ich hatte da wirklich Unterstützung von meinen Eltern auf meinem Weg, ja.
Leider ist das so. Also ich möchte, dass meine Kinder machen dürfen, was sie möchten, was ihnen liegt.
Meine auch.
Und wenn sie Floristin werden möchte oder Friseurin oder Fußballtrainerin, dann würde ich sie da immer unterstützen. Und wenn das heißt, von der Schule zu gehen und nicht das Abi zu machen oder also einfach kein Abi zu machen, finde ich das total okay. Also ich habe zwei Geschwister. So, für mich war Schule auch immer leicht. Ich hatte auch nie Probleme. Ich musste auch nie lernen. Das Abi war quasi geschenkt. Hatte aber auch das Glück, dass meine Eltern nie gesagt haben, nee, du musst kein Abi machen, sondern gesagt haben, okay, du bist gut in der Schule, dann mach halt Abi. Mein mittlerer Bruder, der war, ist nicht dumm, der ist halt einfach faul. So, der hat mit Ach und Krach einen Hauptschulabschluss geschafft und der mittlere war auf der Realschule, hat die Realschule gemacht, hat eine Ausbildung gemacht, hat den Meister gemacht und hat jetzt einen eigenen Betrieb als Bäcker. So, also wir haben quasi durch die Bank weg alles einmal mitgenommen und ich finde es total fein. Also für meinen Bruder war Schule halt einfach nichts. So, der hätte mit ganz viel Nachhilfe und Druck hätte der wahrscheinlich auch sein Abi geschafft, aber da wäre der einfach nicht glücklich geworden.
Klar. Ja, ich glaube, da muss ganz viel Bauchgefühl der Eltern und die Lebenserfahrung der Eltern spielt da mit rein. Ich glaube, da gibt's wirklich überhaupt keine richtige Antwort. Meine Oma hat immer gesagt, das Leben, das kann man nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen.
Ja, den Spruch liebe ich auch.
Ja. Ich finde das, was du gesagt hast, wäre das mit der Reflexion so wichtig. Also wie gehe ich mit anderen um, weil das so viel ausmacht. Das ist eben nicht das Hinsetzen und sagen, eine Ausbildung geht auch, sondern wie gehe ich mit anderen Menschen um? Gehe ich als Akademiker arroganter damit um, dass jemand nur an der Kasse sitzt? Ich habe während meines Abis bei McDonald's gearbeitet. Und das Schlimmste waren immer nicht die Banker, die donnerstags gekommen sind, weil sie einen langen Tag hatten. Die waren immer sehr freundlich, sondern wirklich die Leute, die bei Aldi oder Lidl an der Kasse saßen, die einfach unfassbar unfreundlich waren, weil sie das Gefühl hatten, jetzt ist da jemand, der im Status unter ihnen steht. Und dann das, was sie so erlebt haben, dann da mal rauslassen können. Und das fand ich immer sehr bezeichnend irgendwie, also dass offensichtlich doch viel da reinspielt. Ich bin aufgewachsen mit dem Spruch, Freundlichkeit kostet nichts. Also allen Menschen gegenüber.
Ja, Respekt allen gegenüber, ich auch. Gerade gestern gab es den Moment, da waren wir bei McDonald's, was wir einmal im Jahrhundert tun, aber waren wir nun mal. Und meine Tochter sagte ohne Grund, und ich und mein Mann sind beide keine Akademiker. Er hat Abitur, ich habe nicht mal Abitur gemacht. Das sieht sie bei uns nicht und wir gehen natürlich respektvoll mit jedermann um. Also würde ich behaupten. Und dann sagt sie, diesen Job möchte ich nicht machen. Also einfach so, ohne dass wir auch nur einen Zusammenhang hatten. Und da habe ich gesagt, du, ich habe schon in der Gastronomie gearbeitet, es kann Heiden Spaß machen und so. Also wir sind dann wieder aufs Team gekommen und dass manche Sachen auch nur Lebensabschnittsdinge sind. Aber ich glaube schon auch, dass Kinder da mitentscheiden wollen. Also meine Tochter will Musical-Darstellerin, dafür braucht sie theoretisch auch kein Abitur, ne? Aber die Kinder sehen schon auch was. Und die Gesellschaft, die suggeriert auch Dinge, ne? Also die Schule und so, das können nicht nur wir als Eltern steuern. Bestimmt haben wir ein schweres Gewicht bei kleinen Kindern, aber spätestens, wenn die in die Pubertät kommen, zählt sowieso mehr die Peer Group und dann zählt das, was alle anderen ihren Kindern beigebracht haben, mehr. Und ich fürchte, da haben wir dann nicht mehr so wahnsinnig viel Entscheidungsgewalt.
Ja, das sowieso nicht. Aber zumindest den Versuch. Ja, das war toll. Also das, die Reflexion, das war ein sehr, sehr, sehr schöner Tipp. Das ist ein schönes Schlusswort. So positiv in die Zukunft. Ja, ein schönes.
Schön.
Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Das ja, war, vielen Dank. War wirklich schön.
War schön, Dankeschön. Sich auszutauschen.
Toll, dass du dabei ja. warst.
Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir danken dir sehr.
Ja, ich danke auch. Hat mir auch Spaß gemacht. Ist einfach auch ein wichtiges Thema, ja.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.